ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und in diesem Bremen 2 Podcast spreche ich mit Menschen, die ich nicht kenne, sondern zufällig getroffen habe. Eine Stunde reden ist das Angebot, das im Frühjahr 2025 auch durchs Internet geschickt worden ist. So hat Mitch seinen Weg ins Bremen 2 Studio gefunden. Er hat dort zeitweise mit Hundekopfmasken gesessen.
Als Beispiel heute Morgen habe ich meinen Kaffee mit der roten Maske getrunken. Ich habe dann einfach mir einen Strohhalm ins Kaffeeglas gesteckt. Was sich übrigens am Anfang sehr komisch anfühlt, Kaffee aus dem Strohhalm zu trinken. Das ist so ein bisschen morgens Musik hören, man hat gute Laune, man kommt gut aus dem Bett.
Wenn du den Kaffee ohne Maske getrunken hättest, hättest du nicht was gehabt?
Ich hatte diesem spielerischen Gefühl nicht so viel Ausdruck verleihen können. Das ist vergleichbar, wie wenn Menschen sich anders kleiden, wenn sie sich anders fühlen.
Dass sogenannte Puppy-Masken ihre Wurzeln im sexuellen Fetisch von überwiegend schwulen Männern haben, ist für Mitch 26 weniger das Ding. Er nutzt die Masken als soziales Element im privaten Alltag. Dass er homosexuell ist, weiß er, seitdem er 13, 14 Jahre alt ist.
Kein heterosexueller Mensch hat sich überlegt, werde ich heute schwul oder nicht? Und ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt dahingestellt und gesagt, eine diskriminierte Minderheit ist genau meins, sondern bin halt einfach so groß geworden, ich bin halt einfach so. Und am Ende sind das Faktoren, die man nicht kontrollieren kann.
Wie sich Mitch für Gleichberechtigung einsetzt, welche Klischees er mag und warum er Motorräder mit Elektromotor gut findet, das erzählt er jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo Mitch.
Hallo.
Wir haben uns nicht vor Ort getroffen. Du hast das Schild gesehen, das eine Stunde Redenschild, als es durchs Netz geisterte. Das war eine Aktion zum Jubiläum, 100. Folge, eine Stunde Reden im Frühjahr 2025. In welcher Situation ist dir diese Werbung bei Instagram untergekommen?
Als ich, glaube ich, krank war und dann ein bisschen durch Instagram gescrollt habe. Zu krank, um arbeiten zu gehen, zu gesund, um irgendwie nur im Bett zu liegen. Und dann, nachdem mir die Werbung 5, 6, 7 Mal vorgeschlagen wurde, habe ich gedacht, komm, machst du mal.
Ja. Aber wie nervig findest du Werbung bei Instagram auf der Skala von 1 bis 10? 10 total nervig, 1 geht?
Oh, jetzt kommt eine kontroverse Meinung. Ich bin großer Freund von personalisierter Werbung tatsächlich. Also ich gebe meine Daten, wenn ich schon Werbung bekomme, dann auch gerne raus, damit ich Produkte vorgeschlagen bekomme, die mir gefallen.
Die dich interessieren.
Was wiederum bedeutet, dass ich tatsächlich relativ oft sehr gut passende Werbung bekomme. Und entsprechend geht mir die Werbung dann weniger auf den Geist als vielen anderen, weil ich halt entsprechend dann Produkte vorgeschlagen bekomme, die ich tatsächlich auch mal gebrauchen kann.
Und diese Anzahl, 5, 6, 7 hast du eben gesagt, war das schon viel? Und beim ersten Mal warst du noch nicht dabei, ne?
Beim ersten Mal habe ich gedacht, Bremen 2 ist jetzt nicht so die Zielgruppe von meinem Alter. Also ich bin 26 oder zumindest so hatte ich das jetzt auf dem Schirm und habe das erstmal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wegignoriert. Dann nach dem dritten, vierten Mal habe ich mir gedacht, ist eigentlich eine interessante Sache, gerade weil es ja um das Treffen von Personen geht, die nicht sonderlich medienerfahren sind.
Ganz normale Leute wie du und ich, genau.
Genau, und dachte mir, warum nicht?
Was ja dann auch dabei ist, es gab so eine Zeile, darüber möchte ich mit Mario reden. Dazu kommen wir, glaube ich, später. Es ist so, dass du, was für eine Ausbildung hast du gemacht? Du arbeitest gerade nämlich, ne?
Genau.
Ich glaube im Einzelhandel.
Nein, das halte ich sehr vage, das Thema.
Ja, okay.
Ich arbeite im öffentlichen Dienst.
Ah ja,
ich habe studiert, arbeite im öffentlichen Dienst und das ist in dem ganz großen Konglomerat von Verwaltung zu fassen.
Okay. War das Studium für dich genau das Richtige oder war es schwierig, war es leicht?
Also das Studium war für mich genau das Richtige. Ich würde schwierig und leicht gar nicht so wirklich einordnen können. Es ist eher das Ding, dass es zeitintensiv ist. Man musste sich halt immer wieder hinsetzen, musste am Ball bleiben. Ich habe vorher im Bereich Steuern eine Ausbildung angefangen. Das war gar nicht meins und habe dadurch dann halt erkennen können, dass ich gerne was anderes machen möchte. War eine schöne Erfahrung, mal einen Beruf auszuüben oder eine Ausbildung anzufangen, die man nicht mochte. Jetzt ist es dann aber genau das Richtige für mich und öffentlicher Dienst ist schon eine nette Sache, was das Thema Arbeitssicherheit, aber auch Aufgabenvielfalt angeht.
Ja, du hast zuerst die Sicherheit und dann die Vielfalt genannt. Ich glaube, das ist auch typisch menschlich. Ich glaube tatsächlich, würde ich genauso sehen, es gibt wenig Menschen, bei denen die Vielfalt, das Abenteuer, der Thrill vielleicht höher oder mehr wiegen würde als die Sicherheit. Irgendwie, dass es tragfähig ist, dass man eine Basis hat, dass man... Weil ich glaube, je besser man getragen ist, desto vielfältiger kann man dann auch sich ausleben oder sein oder was machen.
Ja, besonders das Thema Planbarkeit ist auch eine ganz große Geschichte. Also wenn man in einem Beruf arbeitet, der entweder morgen durch Technologie abgeschafft werden könnte oder der einfach sehr unsicher ist, weil es halt eine hohe Fluktuation gibt, da hat man natürlich weniger die Sicherheit und die Planbarkeit, dass man in Zukunft planen kann. Wenn ich sage, ich möchte in 2028 gerne einen großen Urlaub machen, dann kann ich das jetzt schon planen, weil ich weiß, ich werde zu diesem Zeitpunkt immer noch in diesem Beruf arbeiten und immer noch die gleiche Sicherheit haben.
Ja, cool.
Und das ist halt eine schöne Sache.
Ja. Wenn du dich einstufen würdest, eher risikofreudig, eher sicherheitsbedürftig? Also so eine Tendenz, ne? So ein Zeiger. In der Mitte ist neutral.
Tendenziell tatsächlich, auch wenn das jetzt vielleicht in dem ersten Teil nicht so ganz rüberkam, schon eher risikofreundlich. Ich erlebe gerne Abenteuer, ich bin gerne unterwegs, ich mache gerne Dinge, die auch risikobehaftet sind. Sei es nun, ich fahre Motorrad, sei es nun, dass ich auch gerne mal reise, auch in weitere Länder reise. Ich mache gerne Sport und verschiedensten Sport.
Zum Beispiel?
Von Laufen, Kraftsport, über Inlinerfahren, Fahrradfahren, so Alltagssport, aber halt auch, wenn mein Partner mich dazu ein wenig triezt, dass ich dann auch mal eine Wand hochkletter oder runterkletter, was mir nicht so liegt, was ich dann nicht so gerne mache, aber was ich dann trotzdem mache. Und dann am Ende ist es halt eine Sache, die man geschafft hat und wo man auch stolz drauf sein kann. Und ja, ich muss aber auch sagen, Sicherheit spielt bei mir eine große Rolle, beziehungsweise Kontrolle in einer Situation haben spielt eine große Rolle. Das ist für mich eher die Sicherheit. Man kann nicht alles beeinflussen. Man kann aber versuchen, die unbeeinflussbaren Faktoren so gering wie möglich zu halten. Und das ist Sicherheit für mich.
Ja, schön, danke. Das ist dann so richtig am Felsen oder in der Kletterhalle, wenn du kletterst?
Boah, das war am Felsen. Also das sind auch Dinge, Klettern ist gar nicht meins, überhaupt nicht. Das war auf Bali, auf Nusa Penida, der Diamond Beach. So ein Instagram-Hotspot, den wir uns dann auch mal angucken wollten. Und das ist erst eine recht gut in den Stein gemeißelte Treppe, dann eine eher nicht so gut in den Stein gemeißelte Treppe und dann ging es halt über in ja so ein paar Felsspalten,
okay,
wo du dann runtergekraxelt bist und das halt in Flipflops. ja, das hat nicht so, also für mich war es ein Erlebnis, was mich nachhaltig beeindruckt hat.
Aber was du nicht dreimal im Monat brauchst.
Nee, das muss ich nicht unbedingt wieder machen, aber ich weiß auch ganz genau, das nächste Mal, wenn wir in Urlaub fliegen und mein Freund sowas sieht und dahin möchte, ja, dann werde ich meckernd mitkommen und am Ende sagen, dass es doch gar nicht so schlimm war.
Freund heißt dein Partner, ihr seid aber nicht verheiratet, aber seid ihr ein festes Paar?
Ja, wir sind ein festes Paar seit relativ genau 3 Jahren und wir sind ein schwules Pärchen. Heiraten steht irgendwann auf dem Plan, aber aktuell sind die Pläne da noch vage und ja.
So mit Standesamt und dann...
Ja,
dann, es heißt, man ist da verheiratet, ne? Das hat sich ja geändert.
Genau,
gehabt,
genau.
Vor ein paar Jahren.
Seit 2017 ist das, glaube ich, ist die Gleichstellung der Ehe passiert.
Nicht mehr eingetragene Lebenspartnerschaft,
genau,
sondern Ehe.
Genau, genau. Mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Vorzügen, mit allen Pflichten, die damit auch einhergehen, natürlich.
Hast du das damals schon gefeiert oder wusstest du damals noch gar nicht genau, was deine sexuelle Identität ausmacht?
Doch, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich homosexuell bin. Ich habe relativ früh gemerkt, dass ich auch etwas anders ticke als meine Mitschüler damals auch in der Schule. Und ich habe mich dann am Ende mit 13, 14 rum geoutet. Also ich bin tatsächlich auch schon relativ lange geoutet.
Ja, dann war das kurz dann davor. Ich habe eben gerechnet, genau, wenn du jetzt 26 bist, dann warst du 17, rund 10 Jahre jünger.
Ja, genau, genau.
16
genau.
Rum,
ja,
dann hast du es dann schon gefeiert?
Ja, ja. Also das ist für mich auch schon immer ein großer Schritt gewesen. Und ich finde, ich habe da wenig Verständnis für, wenn das ungleich behandelt wird, genau.
Das, das eine heißt Ehe, das andere nicht. Warum?
Ja. Man kann sich halt nicht aussuchen, ne? Das ist ja der Hauptgrund, das ist ja das Hauptding. Also es wird ja gerne als Lifestyle bezeichnet, Homosexualität, aber am Ende kein heterosexueller Mensch hat sich überlegt, werde ich heute schwul oder nicht? Und ich habe mich jetzt auch nicht unbedingt dahingestellt und gesagt, eine diskriminierte Minderheit ist genau meins, sondern bin halt einfach so... Ja, groß geworden, ich bin halt einfach so und am Ende sind das Faktoren, die man nicht kontrollieren kann.
Deine Herkunftsfamilie, magst du dazu ein paar Sätze sagen, wie das für die war, als das für dich als Jugendlicher dann klar wurde? Das war dann ja so 7., 8. Klasse um den Dreh rum.
Ja, genau, genau, ich glaube 7. Klasse war das. Ja, meine Familie ist damit sehr gut umgegangen, also meine Familie ist schon immer sehr offen gewesen und ist auch weiterhin sehr offen. Meine Familie hat mich von Anfang an unterstützt. Man muss dazu sagen, ich war mit dem Thema als Jugendlicher halt sehr, sehr offen. Also ich habe wirklich geguckt, dass ich quasi meine Schwächen als Schild trage, wie das ja auch mal so schön heißt. Entsprechend war
Was meinst du damit?
Also ich habe mich quasi als in einer neuen Runde als schwul geoutet, bevor ich meinen Namen gesagt habe, so die Richtung.
Okay. Aber ist es eine Schwäche?
Nee, das
deswegen habe ich gerade immer nicht gezuckt, genau, als du das sagtest.
Genau, aber
sorry,
so, also ich. Nee, alles gut. Ich habe nur, also das Thema Schwäche, also ich würde nicht sagen, dass es eine Schwäche ist. Ich würde sagen, es ist dann gerade vor 10 Jahren nicht so normal gewesen und als 13-, 14-Jähriger ist es generell nicht so normal, sich dem Thema Sexualität dann so sicher zu sein und ich war mir sehr sicher. Dementsprechend ist es halt einfach so, dass das Thema halt dann sehr präsent war.
Du hast quasi in meiner Welt, so wie ich es verstehe, die Flucht nach vorne angetreten.
Genau.
Du hast es sehr, du hast es sehr offensiv kommuniziert und dadurch, bevor irgendjemand dir doof kommen konnte, die Angriffsfläche so deutlich hingestellt. Deswegen, klar,
genau.
Deswegen Schwäche, weil du machst dich verwundbar in dem Moment, wo du dich so offenbarst. Das ist ja, das meintest du, glaube ich.
Genau.
Und wie haben die reagiert damals? Also konnten die damit umgehen, die anderen? Man mutet ja den anderen Menschen auch was zu, wenn man sagt, ey Leute, ich bin übrigens anders, ich bin schwul.
Ja, genau, also es war halt ein im ersten Moment natürlich immer so ein kleiner Schockmoment oder, ja, Schockmoment ist auch übertrieben, aber die Leute, die haben darauf halt erstmal überrascht reagiert, sind dann aber auch relativ zügig, also es ist relativ zügig auch okay gewesen, weil es halt eine gewisse Präsenz hatte, aber man war dann halt natürlich der Schwule. Ich war dann nicht mehr der, was weiß ich, schlecht im Fußball ist oder der gerne Gitarre spielt, sondern ich bin dann halt
ja. Du hattest ein Label.
Genau, ich hatte dann ein Label, das habe ich mir aber auch selber aufgedrückt, um negativen Aussagen und Negativität vorherzugehen und voranzugehen.
Und ist der Plan aufgegangen?
Ja, die ersten Jahre ja. Irgendwann, so mit 18, 19 rum, gab es dann bei mir auch nochmal so eine Veränderung in dem Bereich. Als ich dann in den Verwaltungsbereich gegangen bin, habe ich dann erstmal für mich ausprobiert, das Thema gar nicht zu thematisieren.
Mhm. Bist quasi als nicht offensiv kommunizierender Mensch, der homosexuell ist, dort aufgetreten.
Genau. Ich habe quasi gewartet, bis es jemand herausgefunden hat oder bis es dann ja durch eine Frage nach Partner, Partnerin oder nach was auch immer halt rauskam. Das hat nur mäßig gut funktioniert, weil ich am Ende dann doch ein gewisses Mitteilungs- und Kommunikationsbedürfnis habe. Und das ist dann am Ende der Grund gewesen, wie ich dann für mich selber so eine gewisse Regulierung gefunden habe. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich ganz offen damit kommuniziere. Ich gehe damit offen um. Ich mache da kein Geheimnis mehr draus. Ich umschiff das Thema auch nicht, indem ich von meiner Beziehung oder Partnerschaft rede, sondern dass ich tatsächlich meinen Freund auch Freund nenne oder meinen Partner auch Partner nenne. Und ich lasse mittlerweile einfach keinen Raum mehr für Diskriminierung und für negative Aussagen diesbezüglich, weil.
Und das geht auf?
Ja, das funktioniert. Also mittlerweile ist das ganze Thema sowohl privat als auch in der Arbeit eine Sache. Man kann darüber, wie über alle anderen Themen auch, seine Witzchen machen. Dieses kumpelhafte, scherzhafte, auch mal einen Spruch bringen, ist kein Problem. Aber ernsthafte Diskriminierung lasse ich einfach stumpf nicht zu. Dem gebe ich keinen Raum und ja.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das dann konkret aussieht. Das kann ja schon ein Blick sein, das kann aber auch ein Wort sein. Und du lässt es nicht zu bei dir oder du lässt es gar nicht zu, dass es passiert. Also stößt du damit anderen Leuten oder hast du damit auch schon anderen Leuten heftig vor den Kopf gestoßen?
Ja, auf jeden Fall. Also
indem du sie gestoppt hast, in dem, was sie gesagt haben, oder?
Genau. Also ich habe auch schon Leuten sehr direkt ins Gesicht gesagt, dass diese und jene Aussage, welche Aussagen auch immer, dass diese Aussagen dumm sind und dass so etwas nur Menschen sagen, die tatsächlich keine Ahnung vom Leben haben. Und
das kam das an?
Nicht gut. Aber ich glaube, niemand mag es, dumm genannt zu werden.
Ja.
Aber dumm ist, wer Dummes tut. Und entsprechend muss man halt auch einfach sagen, dass wenn jemand mir gegenüber eine dumme, vielleicht auch sogar beleidigende Aussage trifft, die einfach nicht okay ist und wenn man auch zweites Mal drüber nachdenken würde, auch nicht okay ist im gesellschaftlichen Konsens, dann muss derjenige halt auch damit leben, dass er dann entsprechend kritisiert wird.
Aber es kam nie dann zu einem dauerhaften Konflikt mit Leuten dadurch?
Nee, in den meisten Fällen nicht, weil ich halt jemand bin, der auch über sich selber lachen kann und sowas auch nicht nachtragend dann mit sich rumschleppt, sondern einfach sagt, hey.
Du lässt die Leute quasi wieder frei.
Genau, neue Situation.
Du packst sie nicht in die Schublade, du bist der Doofkopf, der was Dummes gesagt hat, sondern du gibst den Leuten eine neue Chance
genau.
In der Begegnung mit dir,
genau,
falls, du
genau.
sie, falls du sie wieder triffst.
Genau. Ja, und ja. Man kann ja nicht mit jedem immer vermeiden, den Kontakt zu haben und entsprechend ist es dann für mich so, dass ich natürlich mit gewissen Leuten auch umgehen können muss.
Als ich gelesen habe, was du aufgeschrieben hattest, worüber du mit mir sprechen wollen würdest, habe ich dann gedacht, oh, vielleicht habe ich den Menschen dann sogar schon mal gesehen, weil ich war dieses Jahr beispielsweise wieder als Reporter beim Christopher Street Day und da gab es eine Gruppe, ich glaube ziemlich am Anfang des Zuges, von Männern, die so Masken auf hatten und die meistens waren die zu zweit, aber manche waren auch als Gruppe mehrere Leute. Die haben auch der eine, manchmal hat der eine den anderen geführt an der Kette oder so. Und das nennt sich, glaube ich, Papi, wie Welpe. Und das ist ein Bereich, den du für dich auch entdeckt hast oder wo du dich...
Genau, wo ich mich auch drin sehe. Also genau
das auch, Thema... Dann war das auch mit 18, 19 oder später erst oder vorher schon?
Witzigerweise habe ich das Thema zuerst mit 14 ungefähr entdeckt, dann aber recht schnell beiseite geschoben. Einfach weil das ist halt so die Phase gewesen, wo man mit dem Thema Sexualität einfach quasi erstmal alles irgendwie, was man sieht in Medien, in Filmen, im Internet, was man erstmal irgendwie aufschnappt, wo man erstmal für sich selber bewertet, okay, was ist das, wie findet man das und dann aber auch sehr schnell selektiert und das beiseite schiebt. Dann mit 2021 rum habe ich dann für mich gemerkt, dass ich da irgendwie ein gewisses Interesse habe. Und durch einen guten Freund von mir 2021 habe ich dann einfach mal einen Einblick in diese Szene kriegen können. Der selber ist kein Papi, aber er hat Kontakt zu einem Freund hergestellt, der ein Papi ist. Und der hat mir dann seine Maske ausgeliehen und dann habe ich die mal aufgesetzt, mal geguckt, wie ich mich damit fühle, wie ich mich selber damit sehe, im Spiegel angeguckt, auch mal mich selber angebellt und dann recht schnell gemerkt, dass... das ein Thema ist, was mich dann doch mehr interessiert, als ich dachte.
Ja.
Und so bin ich dann dazu gekommen.
Ich habe das Alter vergessen, als du dann das erste Mal da... Mit 2021 gab es dann das gewisse Interesse und dann war es wann mit?
Also 2021, also mit 22.
Mit 22 ungefähr, okay.
Genau.
Bevor wir dazu kommen und da nochmal ein bisschen was drüber reden und auch angucken, schiebe ich dir die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens rüber, Mitch. Um dich noch so ein bisschen steckbriefartig kennenzulernen. Da sind 50 Zettel drin. Du darfst 3 ziehen, aufhalten und direkt laut lesen. Die sind in sie formuliert. Du kannst sie, wir haben uns für ein Du entschieden, weil sie es für uns beide angemessen angefühlt hat für die Aufzeichnung heute. Genau.
Okay. So, dann fange ich mal mit dem schmalen Zettel an. Siehst du deine Lieblingsmenschen jede Woche? Ja. Tatsächlich. Also so gut wie. Mein Partner und ich führen eine Fern- bzw. Wochenendbeziehung. Er wohnt in einer anderen Stadt, in Hamburg. Und wir sehen uns entsprechend 2 bis 3 Mal die Woche. Und meinen besten Freund sehe ich auch mindestens 2 Mal die Woche, würde ich sagen. Und wenn es auch nur kurz ist.
Ja, schön. Und ist es leicht für dich, so eine Fernbeziehung, Wochenendbeziehung zu haben? Oder ist es schwer?
Es wäre schöner, wenn wir eine Beziehung an einem Standort führen könnten, führen würden, aber das ist aktuell einfach nicht so einfach möglich. Dementsprechend müssen wir mit der Situation leben, aber wir sind sehr zufrieden damit. Wir kriegen es gut hin, uns Nähe und Geborgenheit zu geben und zu zeigen, obwohl wir nicht in der gleichen Stadt wohnen und uns nicht jeden Tag sehen können. Und so solche Sachen wie das abendliche Telefonieren ist halt mittlerweile alltäglich geworden.
3 Jahre seid ihr schon zusammen.
Genau, 3 Jahre.
Jo. Dann die nächste.
Haben Sie schon einmal heimlich die SMS, WhatsApp des Partners gelesen oder des Kindes, also des Partners jetzt in meinem Fall? Ja, tatsächlich. Nicht bei meinem aktuellen Partner. Einerseits, weil wir keine Geheimnisse voneinander haben, andererseits aber auch, weil ich das gar nicht nötig habe, weil wir über alles sprechen. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die man im Laufe der Zeit, im Laufe von Beziehungen, auch von Beziehungen, in denen man sich nicht sicher fühlt, in denen man sich nicht so geborgen fühlt, wo Vertrauen nicht so groß geschrieben wird.
Wo es gefährdet ist vielleicht.
Genau, wo das einfach passiert. Und tatsächlich ist so auch eine von meinen letzten Beziehungen geendet.
Weil du da dann Sachen rausgefunden hast, die du vermutet hattest.
Genau.
Das heißt, das war auch eine bewusste Entscheidung. Du guckst jetzt mal rein, weil du eine Antwort auf eine Frage gesucht hast.
Ja, genau, genau. Mhm. Und die Antwort war mir von Anfang an eigentlich klar. Aber das nochmal schwarz auf weiß quasi zu lesen, das war dann halt am Ende der Grund für die Trennung meinerseits.
Und gab es dann einen schlimmen Eklat dadurch? Also... Hat der andere das, hat er dir auf die Fresse gehauen?
Das nicht, aber ja, ja. Bis
Not
heute,
amused.
Bis heute, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, gucken wir uns nicht mal an. Also es ist tatsächlich so, dass man sich behandelt wie Fremde, und man entsprechend dann keine gemeinsame Kommunikation, ja, kein Zusammenkommen mehr.
Aber du stehst nach wie vor dazu, dass du diesen Schritt gegangen bist, weil es für dich damals der richtige Schritt war in der Situation, höre ich raus.
Ja, das ist ein Lernprozess. Also am Ende ist es so, dass man nur durch Fehler und durch Scheitern auch Dinge lernt oder die meisten Dinge lernt. Und es ist natürlich ein Lernprozess gewesen, dass eine Beziehung, in der man das Vertrauen nicht mehr zu einem Partner hat, dass dann natürlich das Nachgucken in den Nachrichten eine sehr einfache Option ist, dieses Vertrauensthema auf den Tisch zu bringen. Ob es die richtige Aktion ist oder die richtige Sache, das zu tun, das ist, finde ich, immer sehr situationsabhängig.
Ja. Und ich also raus, du würdest es nach Möglichkeit nicht nochmal so machen,
genau,
wollen.
Genau,
genau. So.
Moral ist manchmal fließend. Am Ende ist es so, dass das Thema Vertrauen natürlich von beiden Seiten ausgeht. Und wenn mein Partner nicht das Vertrauen hat, mir gegenüber zu sagen, was er fühlt, wie er fühlt und dass er vielleicht, was weiß ich, sich in jemand anderen verguckt hat oder in Anführungsstrichen fremdgehen möchte oder halt mal was mit einer anderen Person haben möchte oder sowas, dann ist das natürlich ein Punkt, wo er auch kein Vertrauen in mich hat und das auch ein Stück weit ein Grund ist, warum das Vertrauen dann von meiner Seite aus dann wiederum auch nicht in seine Richtung klappt. Also das ist immer ein Wechselspiel und am Ende, ich glaube, das ist sehr fließend, dieser Übergang zu okay und nicht okay.
Eine haben wir noch.
Jawohl. Welche Rolle in einer Seifenoper wäre Ihre bzw. wäre deine? Ja, ich glaube ganz klassisch, ganz klischeehaft, der schwule beste Freund mit dem blondierten Haaren. Habe ich jetzt gerade nicht, aber habe ich sonst auch gerne mal, der zum Shoppen immer ein Prosecco oder ein Champagner mitbringt. Also, obwohl ich ganz gerne facettenreich auftrete und auch ganz gerne nicht nur den klischeehaft schwulen Mann raushängen lasse, muss ich auch sagen, es macht mir auch Spaß, diese Rolle in Anführungsstrichen anzunehmen und in dieser Rolle zu sein. Und ja, die Klischees sind schon manchmal ganz schön gut zutreffend.
Okay, so. Rolle ist unser Stichwort. Du hast, lieber Mitch, was mitgebracht, was hier schon auf unserem Tisch liegt. Das sind zwei Masken. Das sind solche Papi-Masken, oder wie?
Ja, genau.
Die
genau.
Eine ist grau-gelb.
Genau, grau-schwarz-gelb.
Ja, Podcast. Und die andere ist rot-schwarz.
Genau, genau.
Welche magst du lieber?
Ich liebe beide. Beide verkörpern für mich verschiedene Aspekte von dem Thema Puppyplay.
Magst du mal eine aufsetzen?
Ja, na klar. Ich habe mich jetzt für die rote entschieden, für die Leute, die es jetzt nicht unbedingt sehen.
Es hört sich jetzt ein bisschen lustig an, wenn du sprichst.
Ja, genau, ein bisschen dumpfer ist es, aber die ist tatsächlich auch ein bisschen besser verständlich, wenn ich spreche. Genau, ich habe mich jetzt für die rote entschieden mit den leichten Fledermausohren.
Geht's um das Gefühl auf der Haut? Geht's um, also warum trägt man diese Maske?
Das ist eine sehr facettenreiche Frage.
Okay, warum trägst
also,
du sie gern?
Ich trage die Maske gern, weil das für mich eine Art ist, abzuschalten. Es ist für mich das klassische Feierabendbier. Es ist für mich die Art und Weise, wie ich aus meinem, ich bezahle Rechnungen, ich gehe zur Arbeit, ich
Alltag.
Muss einkaufen, Alltag,
ja. Wäsche
aussprechen kann und meine, teilweise auch meine Alltagsaufgaben einfach spielerischer gestalten kann. Es ist die Möglichkeit, mein inneres Kind wieder rauszuholen.
Also du spülst damit auch ab?
Ja, ich habe keine Spülmaschine, also entsprechend muss ich mit der Hand abspülen und das mache ich so gut wie immer mit der Maske, spiele mit dem Schaum und es gibt die Möglichkeit, mir ein bisschen kindliches Gefühl, ein bisschen innere Zufriedenheit mit den kleinen Dingen im Leben zu geben.
Aber du bist kein Furry.
Nee, Furries sind nochmal eine Entstehungsgeschichte, eine ganz andere Community, die sich aber auch überlappt.
Das sind Menschen,
Teil.
Die meinen, dass sie Tiere sind in gewissen Momenten oder
nee.
Ständig.
Nee, Furries sind eher Menschen, die quasi auch in eine Rolle schlüpfen, in Anführungsstrichen, auch einen gewissen anderen Charakter verkörpern. Persona nennt sich das, also eine Mischung aus Furry und Persona. Und Furries sind halt in diesen Ganzkörperkostümen meist unterwegs. Das ist vom Mindset her eine recht ähnliche Community, ist aber aus einem anderen, hat eine andere Entstehungsgeschichte. Furries sind eher so aus dem Internetbereich entstanden, beziehungsweise aus dem Bereich entstanden, dass Menschen sich eine andere Identität quasi aufgebaut haben und dann jetzt gerade so in den letzten Jahren so ein wenig mehr in Richtung Fetisch gegangen. Während Puppyplay recht klassisch aus dem BDSM, aus dem Master-Slave-Bereich kommt.
BDSM und steht für?
Bondage Sadomaso.
Okay.
Und aus diesem Master-Slave, also aus diesem Dominanz- und Devot-Bereich kommt und jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen zu einer sozialen Community wurde.
Okay, aber es hat dann seine Wurzeln in sexuellen Praktiken.
Genau, das ist das ursprüngliche, ja. die ursprüngliche Entstehung davon, die jetzt aber gerade in Zeiten von Instagram und auch Twitter beziehungsweise X eher in das Richtung soziale Kontakte knüpfen geht. Wir haben in Bremen tatsächlich auch eine große Community, die Papi Bremen. Und in der Community war ich 1,5 Jahre auch relativ intensiv tätig, habe da neue Mitglieder in Anführungsstrichen angeworben, habe da mitgeholfen, dass Veranstaltungen funktionieren, CSD-Auftritte vorbereitet und so weiter. Aber die Community ist halt in den Jahren jetzt gerade durch Corona sehr viel größer geworden und auch hat sich so weit ins Internet verlagert, dass ich persönlich mich einfach nicht so sehr mehr repräsentiert fühle in dieser Community speziell, aber trotzdem ganz feine Menschen beziehungsweise ganz feine Hunde und super liebe Menschen. Ich bin zwischendurch auch nochmal auf dem Stammtisch, der jeden Monat stattfindet. Und
mit Maske oder ohne?
Mit Maske. Ne, genau, das ist dann, sind dann 20, 30, 40, 50, 60 Leute.
Trefft ihr euch in einer öffentlichen Gaststätte oder?
Ja, genau. Wir treffen uns dann meist in Szene-Gaststätten, ja. Also meist im Friends oder im Schwarzen Hermann. Und dann wird jetzt im Winter zum Beispiel, findet wieder ein Weihnachtsstammtisch statt.
Aber läufst du dann da schon mit der Maske hin oder setzt du die Maske erst auf, wenn du reingehst?
Das ist unterschiedlich. Also ich bin tatsächlich auch schon mit der Maske in der Öffentlichkeit so unterwegs gewesen. Tatsächlich auch vor ein paar Monaten das erste Mal auch ganz alleine, auch hier in Bremen. Und das ist schon ein großer Schritt irgendwo gewesen, weil es halt, diese Maske ist für mich mehr als nur, ganz platt gesagt, ich setze mir eine Maske auf, um nicht erkannt zu werden, sondern es ist Teil meiner Identität geworden. Ich bin Mitch, auch wenn ich die Maske nicht trage. Ich kann das aber ganz gut auch mal nach hinten regulieren, wenn es denn einfach nicht passend ist. Und besonders, ich habe auch eine gewisse Freude daran, einfach meine kindliche Seite auch nicht ganz aufzugeben als Erwachsener. Weil das ist, glaube ich, eine Sache, die viele Erwachsene auch einfach machen, dass sie irgendwann an den Punkt kommt, wo sie sich selber sagen, jetzt ist vorbei mit Kind sein, jetzt muss ich erwachsen sein, jetzt muss ich immer Verantwortung übernehmen und dann halt sehr ernst werden und sehr spießig. Und das sehe ich bei mir einfach nicht.
Und dass dann für manche noch dieses mit Sexualität gleich mit einhergeht, wenn du so rausgehst, findest du herausfordernd für die anderen dann? Oder
also,
hoffst du, dass es sich auch ein bisschen auflöst? Oder?
Ich,
weil dir geht es ja nicht um Sex. Du gehst ja nicht so auf die Straße, weil du dann irgendwie die Intention hast, jemanden zu finden, der ähnlich tickt, um mit dir irgendwie was anzufangen.
Nee, genau. Nee, also das
Thema könnte ja auch sein.
Nee, ja, gibt es durchaus, aber bei mir tatsächlich nicht. Ich finde, das Thema Sexualität, was mit dieser Szene verknüpft wird, finde ich persönlich unproblematisch, einfach weil das ist nun mal eine Szene, die sich aus dem sexuellen Kontext, aus dem Fetischbereich entwickelt hat. Und ich würde auch für mich sagen, dass ich mich in der Fetischwelt sehr wohlfühle, wo natürlich Sexualität und Sex auch passiert. Aber für mich persönlich ist es in vielen Situationen so, dass ich diese Maske trage, um meine Identität auszudrücken und einen Teil meiner Identität nach außen zu tragen und nicht um Sexualität nach außen zu tragen.
Ja. Das heißt, aber hast du auch sexuellen Kontakt ohne Maske oder eigentlich immer mit Maske?
Nö, auch ohne Maske. Das ist eigentlich immer unterschiedlich, je nachdem, ja, wie ich mich fühle. Das Thema Sexualität war natürlich am Anfang, gerade wenn man so dieses Thema Fetisch kennenlernt, sehr präsent. Aber ich habe für mich schnell gemerkt, dass Sexualität mir, oder dass mir das Thema Identität mehr gibt als das Thema Sexualität. Und dementsprechend würde ich sagen, dass Mitch genauso, also Mitch mit Maske, genauso am alltäglichen Leben teilnehmen kann, beziehungsweise könnte, wie meine richtige Persönlichkeit, in Anführungsstrichen, mein Eltern gegebener Name.
Das ist auch ein bürgerlicher Name, genau.
Genau, das ist nicht mein echter Name. Und ich.
Naja, echt, unecht?
Es ist ein selbstgegebener Name.
Ach so, okay.
Das genau, ist ja vielleicht der
das,
Punkt.
Ja,
genau, und dementsprechend, also das Thema auch in der Öffentlichkeit auftreten, ist für mich persönlich unproblematisch, weil die meisten Leute verknüpfen diese Masken wenig mit Sexualität, sondern sind einfach sehr irritiert. Viele finden es tatsächlich auch interessant, lustig, vielleicht auch mal ein bisschen amüsant. Bedrohlich selten tatsächlich. Ich habe mit meinem besten Freund eine Hunderunde gemacht. Also als die damals noch einen Hund hatten, bin ich mit ihm, dem Hund, und also dem Cis-Hund, dem echten Hund, und wir sind dann halt mit den Hundemasken auch rumgelaufen und am Osterdeich auch lang. Das haben wir meist im Dunkeln gemacht. Wenn wir das gemacht haben dann und wir auf Leute getroffen sind, selbst teilweise einzelne junge Frauen, denen wir entgegenkamen, da ist nie eine bedrohliche Situation entstanden. Das war ein irritierter Blick. Mal wurde uns hinterher gebellt oder so. Mal wurde der Hund gestreichelt, also der echte Hund. Und das war's eigentlich. Also die Leute sind meistens einfach nur irritiert.
Was können wir über den Fetisch wissen? Oder sollten wir über den Fetisch wissen?
Wenn man von dem Fetisch-Part und nicht nur von dem sozialen Part ausgeht, dann finde ich es wichtig zu wissen, dass es halt ein sehr facettenreicher Fetisch ist.
Bei mir käme als erstes in den Sinn Schmerzen. Also bei BDSM.
Ja und nein. Es ist mittlerweile ein Sammelbegriff für verschiedenste Fetischausrichtungen geworden.
Aber darf ich dich ganz direkt fragen, was dir wichtig ist? Also wie sich dein Sex aufgrund dieser Papi-Geschichte vielleicht auch unterscheidet vielleicht vom Sex nicht fetisch empfindender homosexueller Männer?
Ich glaube, der Sex unterscheidet sich dahingehend einfach nur, dass der Sex ein wenig, nennen wir es mal, experimentierfreudiger geworden ist. Also es ist einfach so, dass dieser Schritt in Richtung Fetisch für mich bedeutet hat, dass ich einfach offener wurde für weitere Themen. Und
für unterschiedlichere Art und Weisen des Vollziehens des Geschlechtsakts.
Genau. Und am Ende ist es so, dass Sexualität halt für mich über das, ich nenne es immer gern Ringelpiez mit Anfassen, halt teilweise hinausgeht.
Also doch Schmerzen?
Nein, nicht unbedingt. Nein, aber es ist halt tatsächlich so, dass die...
Also du willst nicht geschlagen werden?
Nö, das ist nicht so meins. Also am Ende ist es so, dass für mich das Thema Sexualität und das Thema Sex mit anderen Personen auch immer sehr abhängig ist von der Person.
Ja.
Es gibt Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich fallen lassen. Es gibt Menschen, wo ich das Gefühl habe, dass ich, das so dieser Klassiker, wie man es in Filmen sieht, man will sich gegenseitig die Klamotten vom Leib reißen. Das sind aber immer so Dinge, das ist impulsbehaftet, das sind spontane Gefühle, das ist nicht wirklich planbar. Und das Thema Sexualität findet für mich in den meisten Fällen mit meinem Partner statt. In den meisten Fällen so statt, dass wir uns einfach dem Ganzen hingeben und dass wir einfach miteinander uns so hingeben, wie wir uns fühlen.
Ja.
Und nicht unbedingt, dass wir vorher sagen, ich möchte das und das und wir machen keine Liste, sondern am Ende ist es so, wir gucken einfach, was uns in dem Moment gefällt.
Wenn du die andere Maske aufziehst, fühlt es sich anders an für dich?
Ja, die andere Maske, die ist, also nur mal zur Erklärung, ich habe hier jetzt quasi eine Halbmaske, das heißt, ich habe...
Jetzt hast du den Kopf zu den Seiten gedreht.
Genau, ich habe den Kopf zur Seite gerade gedreht.
Hinten ist immer dein Hinterkopf.
Genau, hinten ist es offen, die ist mit Bändern quasi am Kopf fixiert. Diese Halbmasken bzw. halboffenen Masken sind...
Ich rechte mal eben rüber und die hier ist hinten zu. Das ist so Neopren, ist das, ne?
Ja, das ist ein Nylonstoff. Neopren ist deutlich dicker. Das sind verschiedene, also das ist das gleiche Material, beide Masken, die ich habe. Und es ist ein anderes Gefühl. Allein weil die Maske, die ich jetzt gerade trage, die rote mit den eher
größeren Ohren,
die ist ein bisschen beweglicher, die hat eine raushängende Zunge. Die Ohren, die wackeln, wenn ich den Kopf bewege. Das tut die andere Maske nicht. Die andere Maske ist ein wenig ernster.
Das ist eher so der Dobermann.
Ja, so geht so in die Richtung. Ist aber dadurch auch sieht dadurch quasi auch eigentlich immer gut aus. Also am Ende, wenn ich die andere Maske aufsetze, dann habe ich quasi immer den gleichen Sitz der Maske. Während bei der Maske, die ich jetzt trage, die ist ein bisschen verspielter. Die kann aber auch mal schief sitzen und...
Du ziehst die Maske auf, um in eine andere Stimmung zu kommen, oder du wählst die Maske je nach deiner aktuellen Stimmung aus?
Das ist tatsächlich mal so.
Okay. Und mit der Dobermann-Maske kommst du, also das, was ich vorhin meinte, wie fühlt sich an auf der Haut, was macht es mit dir, wenn du die anziehst, ne? Also inwiefern beeinflusst es?
Also am Ende ist es so, dass diese Maske, gerade die eng anliegende Maske, die gelb-schwarze, die den vollen Kopf bedeckt, die sorgt dafür, dass man sich ein wenig isolierter fühlt. Also okay. Es ist ein Gefühl,
man ist mehr bei sich.
Genau, es ist ein Gefühl,
was man nicht jeder mag. Wird man dadurch spitzer oder weniger spitz? Also darf ich sowas fragen?
Ja, grundsätzlich schon.
Also ist geiler. Also,
ich kann es tatsächlich aber gar nicht so einordnen, weil es ist die Masken, also tatsächlich bin ich von dem ganzen Thema Sexualität so weit weg, dass ich mittlerweile mich eher als sozialen Papi bezeichnen würde. Also ich habe, das Thema Sexualität ist mit den Masken für mich gar nicht groß verknüpft. Für mich ist es eher so, die Maske, die den Kopf vollständig bedeckt, die benutze ich, um mich einfach mehr dem Gefühl hinzugeben. Wenn ich auf einer Party bin oder sowas und einfach mal die Musik spüren möchte und einfach merken möchte, wie die Musik sich in meinem Körper anfühlt.
Dann machst du noch einmal eben einen kurzen Tausch, wie es mit den anderen aussieht. Ja, klar. Würde mich auch kurz interessieren. Ah, das Aufsetzen geht aber auch einfach. So. Du hast mich schon vorgewarnt, du bist dann vielleicht nicht mehr ganz so gut zu verstehen wie eben.
Ja, genau. Ich muss ein bisschen höher kommen, dann versteht man mich vielleicht ganz gut. Ja.
Die hat auch so Augenbrauen aufgenäht in Neongelb.
Ja, genau. Die Maske hier, die gelbe Maske, ist deutlich älter. Die ist jetzt über 3 Jahre alt, 3,5 Jahre alt. Die ist entsprechend auch ein bisschen abgenutzt. Das sieht man leider hier am Kinn auch.
Also das heißt, du ziehst die mindestens einmal die Woche oder fast? Oder?
Ja, ich würde sagen, ich habe eine von den beiden Masken mindestens einmal am Tag auf, wenn auch nur kurz. Als Beispiel heute Morgen habe ich meinen Kaffee mit der roten Maske getrunken. Ich habe dann einfach mir einen Strohhalm ins Kaffeeglas gesteckt, was sich übrigens am Anfang sehr komisch anfühlt, Kaffee aus dem Strohhalm zu trinken.
Und warum dann hast du es gemacht?
Einfach, weil ich es gefühlt habe. Weil ich, das ist so ein bisschen morgens Musik hören, man hat gute Laune, man kommt gut aus dem Bett. Ich habe tatsächlich auch mal länger als 8 Stunden geschlafen.
Und wenn du den Kaffee ohne Maske getrunken hättest, hättest du nicht was gehabt?
Dann wäre das Kaffeetrinken erstmal genauso gewesen. Ich hatte aber diesem spielerischen Gefühl nicht so viel Ausdruck verleihen können.
Okay.
Das ist vergleichbar, wie wenn Menschen sich anders kleiden, wenn sie sich anders fühlen. Es gibt Tage, wo Leute Lust haben, einen Anzug zu tragen. Es gibt Tage, wo sie Lust haben, in einer Jogginghose rauszugehen.
Okay.
Und so fühlt sich das für mich auch an.
Das ist, glaube ich, gut verständlich. Und dieses Ding mit Hund und Herrchen, Submission und wie heißt das andere?
Dominance.
Das sind alles nicht deine Baustellen. Habe ich schon rausgehört.
Genau. Es ist so, dass das.
Oder bist du auch manchmal gerne Herrchen?
Mein Freund ist auch ein Puppy, beziehungsweise mein Freund, der hat mit dem Thema auch seine Berührungspunkte. Und wir würden beide von uns sagen, dass wir sowohl die Besitzer, also die Owner, als auch die quasi Hunde voneinander sind. Aber ich sehe mich persönlich nicht wirklich in der führenden Rolle, was das angeht. Weil ich persönlich für mich einfach sage, ich fühle mich wohl, Kontrolle abgeben zu können. Gerade an Menschen, die mir nahe sind, die mir wichtig sind, denen ich vertraue. Und das hilft mir, das ganze Thema Puppy Play hilft mir dann dabei, diese Kontrolle auch mal abgeben zu können.
Danke. Wir sind reif für den Koffer, unsere zweite Rubrik im Eine-Stunde-Reden-Ablauf. Die Sache mit dem Koffer ist so, dass das Leben ja auch irgendwie eine Reise ist und man hat so seine Sachen dabei. Uns interessiert, welche Sache springt dich an, nimmst du spontan raus und warum?
Okay, dann.
Das ist quasi unsere Requisite. Das Ganze ist ja auch tatsächlich so ein bisschen spielerisch. Hast du auch schon gemerkt, mit den Zetteln ziehen und so und das.
Genau. Mach ich den Koffer mal auf. Also, okay. Was mich direkt anspricht, ist natürlich der Regenbogen.
Ja. Also das ist ein Schwamm, den man kann man quasi beim Baden oder beim Duschen benutzen. Der ist ungefähr so groß wie 2 Handflächen von kleinen Händen oder einer großen Handfläche, wie bei Mitch, wenn er seine Hand komplett ausstreckt. Und der hat rechts und links Wölkchen und dazwischen ist eben ein Regenbogen. Und oben ist ein Kordel dran, womit man ihn aufhängen kann. Rot, gelb, hellblau, dunkelblau, lila.
Genau.
Das sind sogar 2 Rottöne.
Ja, es ist einmal rot und einmal, würde ich sagen, ein angedeutetes Pink. Regenbogen spricht mich total an, weil ich klar unter der Regenbogenflagge natürlich mich repräsentiert sehe. Aber halt auch, weil das Thema Regenbögen und dieses ganze bunte Pinke tatsächlich eine gewisse Rolle bei mir auch im Leben spielt. Ich mag Pink sehr gern, ich mag Regenbögen sehr gern, ich mag tatsächlich auch solche Sachen wie Einhörner ganz gern. Und seit ich so ein bisschen mit mir selber mehr am Reinen bin und dieses Gefühl abgelegt habe, nicht mehr der Klischee-Mann sein zu wollen, sondern halt einfach zu sagen, hey, ich mag manchmal auch Dinge, die vielleicht klischeehaft schwul sind, seit diesem Zeitpunkt kann ich auch ganz stolz sagen, dass ich total auf Regenbögen stehe.
Gut, dankeschön. Warst du damals der Einzige in der Klasse, der schwul war?
Ich war der Einzige Geoutete.
Ja.
Ich glaube, So rückblickend hatten wir bei uns in der Klasse ein, zwei Personen, die sich, also wo es mich nicht wundern würde, wenn sie sich mittlerweile geoutet hätten.
Du weißt es aber nicht.
Ich weiß es aber nicht. Am Ende ist es so, dass das natürlich immer nur so ein Gefühl ist. Und in der Schulzeit versucht man ja auch einfach sehr vieles, um nicht unbedingt aufzufallen. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass da einfach Menschen irgendwann gemerkt haben, wenn sie mit sich selber im Reinen sind oder wenn sie einfach ein anderes Umfeld haben, vielleicht nicht mehr dieses pubertierende, sehr stereotypische Umfeld von der Schule, dass sie dann vielleicht auch einfach für sich gesagt haben, ja, ich fühle das nicht oder ich will mich vielleicht auch gar nicht labeln.
Hattest du vorher mal Mädchen, die dich toll fanden, die dich verknallt waren, die dir Zettelchen zugesteckt haben oder... Hast du sexuelle Erfahrungen auch mit Mädchen?
Tatsächlich nein. Also natürlich, klar, gab es immer so diese Situation, dass mal so ein Zettelchen rübergeflogen ist oder sowas. Aber ich habe tatsächlich, was das Thema Sexualität angeht, nur mit Männern Erfahrungen gesammelt und bin bei dem Thema Sexualität mir selber auch sehr sicher, dass ich von dem Spektrum, in Anführungsstrichen, ich persönlich sehe Sexualität als ein Spektrum zwischen den Polen, quasi zweidimensional gesehen, Heterosexualität und Homosexualität. Da gibt es natürlich noch viel mehr und das kann man auch dreidimensional sehen, aber vereinfacht jetzt auf dieses Thema bezogen, sehe ich mich an dem Homosexualitätspol schon sehr nah dran. Also ich würde von mir auch ganz stolz sagen, dass ich stockschwul bin.
Ja, und nicht irgendwie bisexuell, nee, oder?
Gar nicht. Also ich habe auch kein Interesse an Sexualität mit Frauen. Ich kann sagen, ja, eine Frau sieht gut aus, eine Frau ist hübsch.
Oder aber gefällt dir oder gefällt dir nicht sowas?
Genau, aber das ist dann auch wirklich das, wo ich dann für mich sage, da hört es dann auch einfach auf. Und ich habe auch nie das Interesse gehabt, in eine Beziehung mit einer Frau zu gehen.
Aber so in deinem Zeitbudget, wenn wir davon ausgehen, jeder Tag hat 24 Stunden und jede Woche hat 7 Tage. Wie sehr empfindest du das als Mix von Identitäten, die du hast? Oder von Papi und nicht? Oder von bürgerlichen Menschen und Mitch-Identität?
Also es ist, würde ich sagen, ein guter 50-50-Mix. Mhm. Das liegt aber hauptsächlich auch daran, dass, wenn man mal auch so ganz realistisch ist, 50% meiner Zeit gehe ich zur Arbeit, 50% meiner Zeit bin ich zu Hause.
Hast du Privatleben, ja.
Genau, beziehungsweise ein Drittel der Zeit gehe ich zur Arbeit, ein Drittel der Zeit bin ich zu Hause und ein Drittel der Zeit schlafe ich, hoffentlich. Aber ich muss schon sagen, das zieht sich schon sehr stark durch mein Leben.
Und also, ich finde, man hört auch, ich habe so ein bisschen rausgehört, es ist für dich schön und angenehm und dass der Bereich nicht nur irgendwie ein Fünftel wäre jetzt oder so.
Ja, genau. Also es ist für mich halt ein wichtiger Teil meines Lebens. Ja. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Ich meine, ich habe mir auf dem Oberarm Good Boy tätowieren lassen. Natürlich auch als Stempel, weil ich abgestempelt werde. Oder mich selber als Good Boy abstempel. Und das zieht sich halt schon so weit durch mein Leben und ist mir schon so wichtig, dass ich mich bewusst dazu entschieden habe, mich entsprechend tätowieren zu lassen.
Weil du eben auch ein Papi, ein Welpe, ein Hund bist.
Genau, weil ich diese Identität jetzt nach insgesamt 4 Jahren so sehr in mein Leben integriert habe, dass das einfach ein normales Thema für mich ist. Also
du hast vorhin gesagt, ich habe mir das nicht ausgesucht, Teil einer Minderheit sein zu wollen, ne? Weil ich es vielleicht unbedingt so toll finde, dass man dann auch mit entsprechenden Begleiterscheinungen zu tun hat, die man eben hat, wenn man in der Minderheit ist. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Wie geht's dir damit? Was hast du erlebt? Wie empfindest du es heute? Wir haben schon verstanden, du lässt Diskriminierung nicht mehr zu. So. Gab's da Momente, wo du echt heftig getroffen wurdest, oder?
Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die jeder offen oder jede geoutete Person, egal in welche Identität, Sexualität das geht, als Erfahrung macht. Natürlich gab es da Situationen, wo man getroffen wurde, wo das, was weiß ich jetzt, um es auch mal zu benennen, dass das hinterhergerufene Schwuchtel oder sowas dann einen doch härter getroffen hat. Und ich muss auch persönlich sagen, das ist immer noch eine Sache, die mich innerlich sehr aufwühlt, wenn man mich entsprechend so betitelt oder wenn fremde Menschen mir so gegenübertreten.
Und damit auch so eine Art Abneigung oder...
Genau, weil das ist nun mal eine... ähnlich, also das ist ganz klar eine vergleichbare Abneigung wie offen rassistisch zu sein. Das ist einfach nicht okay und ich finde es traurig, dass es in vielen Situationen immer noch, dass viele Menschen mit so einer Meinung sich in vielen Situationen so sicher fühlen, dass sie diese Meinung auch äußern.
Ja.
Das finde ich traurig. Also dass Menschen diese Meinung haben, das werde ich nicht ändern können und das werde ich auch nicht beeinflussen können oder nur im kleinen Maße. Ich finde es aber schade, dass es viele Situationen gibt, wo Menschen sich immer noch sicher fühlen, diese Meinung zu äußern. Und das, finde ich, sollte man ändern. Und das ist auch der Grund, warum ich im beruflichen, aber auch im privaten Kontext sehr offen einerseits mit meiner Identität umgehe, andererseits aber auch offen gegen Diskriminierung jeder Art mich einsetze.
Und da bist du aus deiner Sicht was Besonderes oder gelingt es allen oder warum gelingt es nicht allen, so klar damit zu sein? Also gibt es da auch Leute, die du kennst, die vielleicht da ein bisschen schüchtern oder ängstlicher sind oder? Also, ne? Also wie siehst du da?
Ja, also natürlich gibt es Menschen, denen es leichter fällt, Kontra zu geben oder das auch einfach zu ignorieren. Und es gibt Menschen, denen fällt das weniger leicht. Ich finde es aber einfach wichtig, sich dafür einzusetzen, weil es oft eine unsichtbare Masse gibt. Also wenn ich jetzt in einer größeren Runde mit Menschen, die ich zum Teil auch nicht gut kenne, unterwegs bin und irgendjemand äußert eine homophobe Aussage. Ich weiß nicht, ob jemand mit sich selber im Unreinen ist, ob jemand mit sich selber hadert, ob der sich outen soll oder nicht und entsprechend mit so einer Aussage konfrontiert wird und dann halt dadurch sich unsicherer fühlt. Und wenn dann auch noch kein Gegenwind kommt, sich dadurch noch unsicherer und noch fehlerplatzer fühlt. Und das ist, finde ich, der Grund, warum man bei solchen Aussagen immer, egal ob man selber betroffen ist oder nicht, immer
Farbe bekennen soll
und immer auch zeigen soll, dass solche Aussagen nicht okay sind.
Dass da eine Grenze ist,
genau,
die überschritten wurde.
Genau.
Dass Diskriminierung in unserer Gesellschaft keinen Raum bekommt, sondern Respekt und, was ist es für dich wichtiger, Akzeptanz oder Toleranz?
Toleranz.
Toleranz reicht dir.
Genau. Akzeptanz kann ich nicht erzwingen.
Ja.
Akzeptanz kann ich nicht voraussetzen. Und wie jeder andere Mensch auch, habe ich natürlich auch meine Vorurteile. Das ist ganz normal und das ist auch völlig in Ordnung.
Ja. Ist Kinder für euch ein Thema? Du hast das ja vorhin vorgelesen, bei der kleinen Frage schon mal die SMS oder WhatsApp deines Partners, deiner Partnerin oder deines Kindes gelesen.
Nee, Kinder sind für uns kein Thema. Stand jetzt nicht. Wir sind glücklich in unserer Beziehung und glücklich damit, dass wir unsere wenige Zeit, die wir haben, miteinander verbringen können und nicht für jemand anderen noch sorgen müssen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
Unsere Zukunft, lieber Mitch, bringt jetzt die großen Fragen des Lebens für dich. Du darfst wieder drei Zettelchen auswählen.
Wer fehlt Ihnen? Mein Partner. Tatsächlich, wir hatten gerade eben noch kurz Kontakt, bevor ich hierher gekommen bin. Wir haben uns jetzt ein paar Tage nicht gesehen. Und natürlich vermisst man dann seinen Partner, gerade wenn man dann auch weiß, dass man sich die nächsten paar Tage auch nicht sehen wird, dann ist das schon ein recht starkes Gefühl.
Ja. Dann. Und so jemand, der ganz weg ist, also gar nicht mehr auf der Welt?
Ja, tatsächlich gar nicht so sehr. Ich habe dadurch, dass ich eine recht junge Familie habe, also im Allgemeinen bin ich mit dem Thema Tod gar nicht so sehr konfrontiert gewesen im persönlichen Bereich. Ich würde nicht sagen, dass meine Oma, die verstorben ist vor mittlerweile 3 Jahren, mir fehlt. Ich muss aber sagen, gerade so gegen Ende haben wir uns sehr gut verstanden und es wäre schön gewesen, mehr Zeit mit ihr verbringen zu können oder hätte man mehr Zeit mit ihr verbringen können.
Ja. Wie kam sie drauf klar, dass du schwul bist?
Tatsächlich sehr gut. Eine katholisch-konservative polnische Frau, die auch gerne mal sehr böse gemeckert hat, aber witzigerweise war sie damit so entspannt wie eigentlich keine andere Person. Also ihr war das völlig egal. Sie hat einfach nur gefragt, was mein damaliger Freund gerne essen möchte.
Schön.
Und das ist halt eine echt schöne Reaktion gewesen. Im Nachhinein muss ich auch echt sagen, dass das eine echt sehr bestärkende Situation war.
Danke.
Genau. Wie sehe ihr Leben aus, wenn morgen alles anders wäre?
Oha.
Anders, würde ich sagen.
Das heißt, du wärst dann vermutlich heterosexuell.
Ja, genau.
Wenn alles anders wäre.
Ja, also wenn alles anders wäre,
oder wärst
dann.
Eine Frau.
Ja. Also ich muss sagen, es gab einen kurzen Moment in meinem Leben, wo ich so gefestigt in meiner schwulen Identität war, dass ich dann irgendwann mal morgens aufgewacht bin und die Sorge und Angst hatte, was passiert, wenn ich jetzt merke, dass ich hetero bin? So, manche Menschen merken das ja tatsächlich auch erst im Lauf oder nach der Pubertät oder nach dem Hauptbereich der Pubertät, dass das doch eine Phase war, in Anführungsstrichen. Und diese Sorge, die hatte ich zwischendurch mal, aber am Ende, ich muss sagen, ich glaube, ich bin von der Einstellung her jemand, der sich mit allem irgendwie arrangieren kann.
Okay, und dann gehen wir nochmal zurück zu dem Spielerischen, zu dem Gedankenexperiment. Was wäre, wenn alles anders wäre? Wie wäre es dann? Also,
Das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ja, ich glaube, ich würde ein einfacheres Leben führen. Ich glaube, okay. Ich würde einfach ein Leben führen, in dem ich mir selber nicht so viele Fragen zu mir selbst gestellt hätte, ja. Nicht so viele Schritte gegangen wäre, die auch mit einem Hinterfragen von sich selbst zusammenhängen würden. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt ein schöneres oder ein weniger schönes Leben wäre.
Ist ja auch jemand anders. Genau.
Ist ja auch anders, ja.
Wir machen mal noch eine.
Was war Ihr größter Fehler? Oh, da kommt jetzt eine ganz langweilige Antwort von mir, also wirklich eine komplett langweilige Antwort. Ich bin jemand, der der Meinung ist, dass er nichts bereut, beziehungsweise dass es keine Fehler gibt, die man bereuen sollte, sondern man lernt aus allem und man kann aus allem was Positives
ziehen. Aber trotzdem kann man ja mal was falsch gemacht haben.
Genau, aber es hat mich jedes Mal nach vorne gebracht und deswegen würde ich in dem Sinne sagen, dass ich keinen Fehler begangen habe, sondern immer nur mir andere Wegpunkte bereitet habe.
Okay, aber gibt's einen Wegpunkt, wo du sagst, das war schon erstaunlich, aufgrund dessen, wie ich damals entschieden hatte und was ich getan habe, ist dann etwas entstanden oder etwas, hat es eine Konsequenz gehabt, die man landläufig als Fehler hätte bezeichnen können? Also, sehr einfaches Beispiel. Fehler ist ja wirklich auch ein Fehler. Du bist über Rot gefahren, es kam ein Auto von der anderen Seite und ist voll reingecrashed und so. Das wäre dann ein sehr großer Fehler gewesen, wenn dann sogar noch Schlimmeres passiert wäre. Will man sich gar nicht ausmalen mit nicht nur Blechschaden, sondern drüber hinaus. So, das ist, was meine ich. Gab es mal irgendeine Situation, wo du sagst, da habe ich falsch gehandelt und das war tatsächlich suboptimal? Du bist doch nie mit dem Motorrad übel hingeflogen.
Nee, zum Glück nicht. Also,
oder sowas in der
Art. Ich glaube, Thema Motorrad ist da wirklich das größte Ding, da die anfängliche Selbstüberschätzung, nachdem man 4, 5 Kurven gut gefahren ist und dann sich dachte, man ist der König von der Rennstrecke, dass da dann Selbstüberschätzung passiert ist.
Aber diesen Fehler hast du nicht gemacht.
Natürlich habe ich diesen Fehler gemacht, aber ich hatte zum Glück von außen auch genügend Personen, die mir gesagt haben, so ey, ist alles ganz toll, dass du jetzt seit 3 Monaten Motorrad fährst, aber mach mal nicht so. Und ja, okay. Das hat gut funktioniert und am Ende würde ich sagen, dass das so rückblickend vielleicht ein Ding war, ja, könnte man als Fehler bezeichnen. Ist nicht die gute Art und Weise gewesen, mit dem ganz frischen Motorradführerschein, mit dem ganz neuen Motorrad, mit doch ein bisschen Bums unterm Arsch dann durch die Weltgeschichte zu fahren.
Wie du es gemacht hast.
Ja.
Du hast dann deine Fahrweise.
Genau, ich habe meine Fahrweise angepasst.
Ja, gut.
Und, ja.
Also nehmen wir das als den größten Fehler?
Ja. Meinetwegen.
Jetzt haben wir sehr viel über deine Identität gesprochen. Wir haben über Papi sein gesprochen. Was macht Mitch noch aus? Was gehört zu deinem Leben? Wo machst du dir Gedanken drüber? Was treibt dich um?
Tatsächlich Mode, Technik, Musik. Das sind so die großen Bausteine. Mode ganz viel, weil ich mich für Mode interessiere. Ich interessiere mich dafür, wie ich selber mich durch Mode, durch Kleidung ausdrücke und ausdrücken möchte. Und durch die Verknüpfung mit Fetisch, ich kombiniere gerne Mode und Fetisch, habe ich natürlich auch ein paar andere Materialien, siehe PVC, also das ist quasi Vinyl, nur in etwas dicker, was ich als Hose gerne trage zum Beispiel, was halt so eine Hochglanzhose ist, Leder, Lederhalsbänder, die Abschleppkette, die ich trage, was tatsächlich auch eine echte ist, die auch knapp ein Kilo wiegt.
Du hast so eine Eisenkette um Hals.
Ja, genau, stimmt. Ich habe eine 8 mm starke Edelstahlkette um Hals. Dann Technik, ganz viel, was das Thema Elektronik angeht, wie Elektronik funktioniert, aber auch ein recht breites Interesse, Technologie von Autos, von Verbrenner, von Elektroautos, eigentlich quasi die komplette Bandbreite.
Und glaubst du, das klappt mit der Elektromobilität?
Ja.
Würdest du ein elektrisches, angetriebenes Motorrad fahren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ein Hybrid.
Das heißt,
Hybrid.
Du fährst keine Harley?
Nee. Ich hatte ein Hybrid vorher. Ich hatte ein Cupra Formentor als Hybridversion. Und
ein Auto
ein Auto. Ich muss sagen, also ich bin großer Freund von Elektrotechnik.
Aber Motorrad?
Motorrad.
Ich habe bewusst nach Motorrad gefragt.
Hundertprozentig, okay. Weil ein Motorrad, ja, ein Verbrennermotorrad klingt ganz toll, riecht ganz toll und man hat dieses pure Fahren. Aber Elektromotorräder, man muss einfach sagen, das ist halt einfach eine Motortechnik, die kleiner zu bauen ist, die viele Vorteile bietet und die auch einfach einen sehr guten Leistungsumsatz hat. Also entsprechend, man kann auch viel Leistung, die man mit sich rumschleppt, in Form von einer Batterie, auch am Ende abrufen. Und ja, das hat man beim Benziner halt in dem Sinne nicht. Ja, genau. Gerade im Überlegen, Musik. Ich spiele Gitarre und Bass, beziehungsweise ich sammle Gitarren und habe einen Bass. Okay. Und ich spiele sie sehr selten, aber ich habe zwischendurch auch mal die Gitarre in der Hand, höre tatsächlich, abgesehen von Techno, was ich sehr gerne höre, auch sehr viel Metal, Death Metal, Punk, Punkrock und alles Mögliche, wo Gitarren und Bässe auch eine Rolle spielen.
Musik ist für dich was? Ist Leben, ist Emotion, ne?
Ist ja, Gefühl. Ja, Musik ist immer dann ein Seelentröster. Musik ist immer dann wichtig, wenn es einem nicht gut geht. Und das sowohl Musik machen für mich als auch Musik hören. Das merkt man ja auch, dass man sich mit Musik total in der eigenen Stimmung beeinflussen kann.
Aber auf mich wirkst du so, Mitch, wie wenn das nicht so oft nötig wäre, weil du kommst halt sehr souverän rüber, finde ich, und sehr klar und gut drauf. Aber es gibt die Momente.
Ja, klar.
Ab und zu oder öfter?
Nee, ab und zu. Also ich würde sagen, dass ich ein recht glückliches Leben führe. Ich bin sehr mit mir selber im Reinen, sehr zufrieden, sehr selbstsicher. Aber natürlich gibt es immer mal Situationen, die einem Selbstzweifel aufdecken oder wo man einfach im Nachhinein merkt, oh, war nicht ganz so gut, was man da gemacht hat. Oder vielleicht auch einfach Situationen, die man selber nicht so beeinflussen kann.
Die man erlebt hat im Kontext, vielleicht auch im beruflichen Kontext.
Genau.
Oder wo auch immer.
Oder
die dann noch nachwirken.
Genau. Und gerade Emotionen sind halt schwierig zu kontrollieren. Und man muss manchmal Emotionen noch einfach zulassen, um sie dann verarbeiten zu können. Und das ist wichtig. Und da braucht man einen gewissen Mechanismus, um das zu machen. Und da ist Musik auch einer meiner Mechanismen.
Dankeschön. Wenn du so einen Strich ziehst, wie bringst du es auf den Punkt? Wie schreibst du es auf ein Ohr von so einer Maske? Was ist die Geschichte deines Lebens?
Die Geschichte meines Lebens, ich würde sagen, viele Dinge, die einem zufallen, viele Dinge, die man souverän macht, viele Dinge, mit denen man aber auch selber Selbstzweifel hat. Und ich glaube, ich würde sagen, das Thema Selbstsicherheit ist im Leben eine sehr wichtige Sache. Ich habe Schwierigkeiten, das als einen knackigen Titel zu formulieren, aber am Ende ist es so, glücklich sein mit sich selbst, glücklich sein mit allem um sich herum, sich selbst im Spiegel in die Augen gucken können. Das ist so das, wo ich sage, das macht Leben für mich aus und das ist der Grund, warum auch jede Entscheidung, die ich treffe, hinter der stehe ich vollständig.
Ich fand's spannend, dass du hergekommen bist, dass du gesagt hast, ich mach mit, nachdem du das da online gesehen hast. Ich fand's cool, diesen Einblick bekommen zu dürfen. Danke, ja. Mitch, für deine Zeit und für deinen Mut.
Ja, sehr gern. Ich habe auch zu danken, dass ich eingeladen wurde.
Wer jetzt weiterhören möchte, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden-Folge mit dem Titel Abschied vom Alpha-Mann. Da geht's auch um eine spannende Identitätsnummer von einem Typen. Hier in der ARD-Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Hört doch mal rein in den Y-Kollektiv-Podcast. Da gibt es Stories zwischen Politik und Clubkultur, sozialem Engagement und Drogen, mentaler Gesundheit und Sex. Die großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit erzählt in persönlichen Geschichten jederzeit in der ARD-Audiothek.